Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Die grüne Linie, das ist die Waffenstillstandslinie zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Eine Demarkationslinie, festgelegt 1949. Die Grenzziehung wurde damals mit grüner Tinte in den Karten eingetragen, so entstand der Begriff. Wie die Palästinenser in den von Israel umgebenen und eingezäunten Gebieten leben, worunter sie leiden und was sie über den mächtigen Feind und Nachbarn Israel denken, darüber hat der israelische Journalist Ohad Remo ein Buch geschrieben. Es heißt Jenseits der grünen Linie und wir stellen es Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck eine Untersuchung der Politikwissenschaftlerin Sarah Kirst über das sogenannte Landgrabbing in Ghana. Ein Gespräch mit dem Theoretiker Johannes Siegmund über Flucht, Vertreibung und was das mit den Sesshaften macht. Um Deutschland als Kolonialmacht geht es im Sammelband der Herausgeber Eva-Maria Schnurr und Frank Patalon. Und schließlich besprechen wir das Buch des französischen Philosophen Pierre Charbonnier. Es heißt Überfluss und Freiheit. Im Gazastreifen und im Westjordanland leben schätzungsweise rund 5 Millionen Palästinenser. Sie haben keinen eigenen international anerkannten Staat, was zu den umstrittensten Punkten des Nahostkonflikts zwischen Israel und den Palästinensern gehört. Doch was wissen Israelis über das Leben ihrer palästinensischen Nachbarn in diesen Gebieten gleich hinter den Grenzanlagen? Zu wenig, findet der israelische Journalist Ohad Remo, der seit 20 Jahren als Fernsehreporter aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland berichtet. Über seine Erfahrungen und Begegnungen hat er ein Buch geschrieben, das seit wenigen Tagen auch auf Deutsch vorliegt. Es heißt Jenseits der grünen Linie und Matthias Bertsch hat es gelesen.
Ohad Remo beginnt sein Buch mit einer Anekdote. Er geht mit Muhammad, einem befreundeten Palästinenser, durch die Gassen eines Flüchtlingslagers bei Bethlehem. Dabei entspinnt sich ein Gespräch darüber, dass sich Teile der arabischen Welt in den letzten Jahren an Israel angenähert haben. »Kann es sein, dass ihr den Zug verpasst habt?«, stichelt Remo. Als Antwort verweist Muhammad auf einen kleinen, barfüßigen Jungen.
»Wenn dieser Junge beschließt, sich einen Sprengstoffgürtel um den Bauch zu schnallen oder sich eine Waffe zu nehmen und einen Anschlag verübt, dann wird euch kein Millionär aus den Emiraten helfen können«, sagte er. Und daher, löst erst einmal den Konflikt mit uns, euren Nachbarn. Denn solange der nicht gelöst ist, werdet ihr keine wirkliche Ruhe haben und auch nicht aufhören, ein Fremdkörper im Nahen Osten zu sein. Diese einfache Wahrheit bringt derzeit die Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts am besten auf den Punkt.
Was folgt, sind knapp 300 Seiten Einblick in den Alltag unter Besatzung, von dem die meisten Israelis, aber auch ein Großteil der westlichen Welt, wenig wissen und noch weniger wissen wollen. Ohad Remo zeichnet ein Bild der palästinensischen Gesellschaft heute, durch die Begegnungen mit Menschen innerhalb der vergangenen 20 Jahre.
Ich habe mit Hamas-Mitgliedern geredet, die mit großer Offenheit über die Veränderungen sprechen, die ihre Organisation durchläuft. Mit Häftlingen, die für den Mord an Israelis zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt wurden. Mit palästinensischen Arbeitern, die in Israel arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen.
Das Bild ist weder vollständig noch objektiv. Es kommt keine einzige Frau zu Wort und die Männer, die mit Remo reden, tun dies meist in dem Wissen und manchmal auch mit der Absicht, dass er als Journalist ihre Worte in die israelische Gesellschaft weiterträgt. Dennoch wirken die Aussagen seiner Gesprächspartner selten wie aufgesetzte politische Phrasen, sondern wie ehrliche Einblicke in ihr Denken und Fühlen. Zum Beispiel, wenn ihm ein Hamas-Anhänger erklärt, wo seiner Ansicht nach die eigentliche Wurzel des palästinensisch-israelischen Konfliktes liegt.
Es handelt sich nicht um einen Kampf zwischen uns und einem Kolonialfeind, den das Geld hierher gelockt hat. Selbst die jüdischen Siedler sind keine Kolonialisten im klassischen Sinn, wie zum Beispiel die Franzosen in Algerien. Hier kämpfen zwei Völker, die von religiösem Glauben und Nationalismus durchdrungen sind, um das ihre. Ich kämpfe um meine Al-Aqsa-Moschee und du kämpfst um deinen Tempelberg. Ich habe keine Wahl und mir scheint, du hast auch keine.
Anstatt sich mit diesen unvereinbaren Ansprüchen aufzuhalten, weitet der Autor den Blick. Er beschreibt, mit welcher Gewalt sich die religiöse Hamas und die säkulare Fatah bekämpfen, vor allem seit die Hamas 2007 in Gaza die Herrschaft übernommen hat, und wie enttäuscht viele Palästinenser von der Korruption beider Gruppen und der palästinensischen Autonomiebehörde sind. Chemo besucht palästinensische Häftlinge in den israelischen Gefängnissen, die sich zum Teil radikalisieren und zum Teil beginnen, den Rechtsstaat in Israel zu schätzen. Besonders spannend und erschütternd ist das Kapitel über die palästinensischen Kollaborateure. Wer sich mit dem israelischen Geheimdienst Shabak einlässt, muss in der eigenen Gesellschaft um sein Leben fürchten. Aber fast noch schlimmer ist sein Ausgeliefertsein, erklärt ein hoher Shabak-Mitarbeiter.
Wenn jemand zu mir sagt, dass seine Tochter krebskrank ist und ich benutze das zur Manipulation, das tut mir weh. Im Endeffekt spüre auch ich, dass ich zu viel Macht in Händen habe, eine ungute Macht. Was einen wirklich stört, ist die Tatsache, dass man einen Menschen hernimmt und ihn so durcheinander bringt, dass er völlig transparent für dich wird.
Ohad Chemo berichtet nicht nur über die Palästinenser, er will auch Verständnis für sie schaffen. Aber sein Verständnis hat Grenzen und nirgends werden sie sichtbarer als im Kapitel über die Flüchtlingslager. Diese erinnern an die Nakba, die Katastrophe der Vertreibung im Unabhängigkeitskrieg 1948-49. Das Recht auf Rückkehr ist unverhandelbar, betonen fast alle seine Gesprächspartner. Doch für Chemo wird hier aus der grünen Linie eine rote.
Denn seine Umsetzung würde den Charakter und die Identität Israels als jüdischen Staat bedrohen. Die überwältigende Ablehnung, ebenso wie das Bestreiten jeglicher Verantwortung für die Nakba, geht in Israel quer durch Lager und Schichten. Würden die Palästinenser hingegen auf die Rückkehr verzichten, bedeutete das in den Augen vieler Israelis die faktische Anerkennung Israels als Staat des jüdischen Volkes. Und solange es diese Verzichterklärung nicht gibt, kann über ein Ende des Konflikts nicht geredet werden.
In solchen Stellen wird deutlich, dass Chemo nicht nur Journalist, sondern auch Partei ist und entsprechend das eigene Narrativ über das andere stellt, vor allem wenn es um die Staatsgründung geht.
Die jüdische Seite begann ihren Weg in die Unabhängigkeit, als sie schwach, unterdrückt und verfolgt war. Und es ist ihr im weiteren Verlauf wie durch ein Wunder gelungen, einen Staat aus dem Nichts zu erschaffen.
Das aber ist nur die halbe Wahrheit. Die jüdische Seite war nicht nur schwach, sondern hatte mächtige Verbündete. Ohne die engen Beziehungen der Zionisten zu Kolonial- und späteren Mandatsmacht Großbritannien wäre es nie zur Balfour-Deklaration gekommen. Auf ihr basierte die internationale Unterstützung für die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. Doch genau dieser ist in Gefahr, wenn man Chemos Fazit ernst nimmt. Denn die Palästinenser glauben ihrerseits nicht mehr an einen eigenen Staat, schreibt er. Sie seien desillusioniert und ohne Hoffnung.
Immer mehr Menschen wünschen sich die Beseitigung der grünen Linie, die Abwicklung der palästinensischen Autonomiebehörde und de facto die Errichtung eines einzigen Staatsgebildes zwischen Jordan und Mittelmeer. Mit allen damit verbundenen Risiken.
Risiken vor allem für die jüdisch-israelische Seite. Denn sie hat mehr zu verlieren als die palästinensische.
Matthias Bertsch war das über Ohad Chemo jenseits der grünen Linie. Ein Israeli berichtet aus den palästinensischen Gebieten, übersetzt von Barbara Linner. 304 Seiten sind im Christoph-Links-Verlag erschienen und kosten 25 Euro. Mit fruchtbarem Boden lässt sich viel Geld verdienen. Man kann dort Lebensmittel anbauen oder Futtermittel oder Pflanzen für die Energieerzeugung. Private Investoren wissen das und kaufen weltweit Landflächen auf, oft zum Nachteil der Menschen, die dort leben. Landgrabbing nennen Experten das. Das ist das Forschungsgebiet der Politikwissenschaftlerin Sarah Kirst. Sie hat zwei Fälle von Landgrabbing in Ghana untersucht und beschreibt in ihrem Buch, welche Rolle lokale Akteure bei diesen Bodenverkäufen gespielt haben. Katja Scherer ist unsere Rezensentin.
Eine Lektüre für ausgeruhte Köpfe. So lässt sich das Buch von Sarah Kirst am besten beschreiben. Die Politikwissenschaftlerin hat über den Wissenschaftsverlag Transkript ihre Dissertation verlegt, kaum verändert, wie sie schreibt, und das merkt man. Für Leserinnen und Leser ohne wissenschaftliches Interesse ist das Buch eine sehr abstrakte Lektüre. Aber es basiert auf einer spannenden empirischen Untersuchung. Dreimal war Kirst zwischen 2015 und 2017 in Ghana und hat dort Dutzende Interviews mit Betroffenen von Landgrabbing geführt.
Ziel ist es, empirisch begründetes Wissen zur Erklärung von Konflikten, die im Zusammenhang mit Landgrabbing in traditionellen Landverwaltungssystemen auftreten, zu schaffen.
Das schreibt sie über ihr Forschungsinteresse. Welche Rolle spielen traditionelle Herrscher bei der Vergabe von Land an Investoren? So lautet die zentrale Frage von Kirsts Forschung. In Ghana entscheidet über die Verkäufe von Land nicht der Zentralstaat, sondern es bestimmen lokale traditionelle Herrscher, die sogenannten Chiefs, die parallel zu den staatlichen Strukturen anerkannt sind.
Vier Faktoren waren ausschlaggebend für die Auswahl des Fallstudienlandes.
Erklärt Kirst ihr Interesse an dem kleinen westafrikanischen Staat Ghana.
Erstens eine hohe Relevanz traditioneller Autoritäten in den Bereichen Landverwaltung und Konfliktmanagement. Zweitens die deutlich unterschiedliche Ausgestaltung traditioneller Herrschaft innerhalb des Länderkontextes. Drittens ein zahlen- und flächenmäßig großes Ausmaß von Landgrabbing. Und viertens die Existenz von Konflikten um Land im Kontext von Landgrabbing, in denen traditionelle Autoritäten als Konfliktakteure in Erscheinung treten.
Konkret hat sich die Wissenschaftlerin zwei Fälle von Landgrabbing angeschaut. Beide Male kauften norwegische Investoren Land, um die Jatropha-Pflanze anzubauen, deren Samen für die Kraftstoffproduktion verwendet werden. Die Fälle seien typisch für Landgrabbing in Ghana, schreibt Kirst, der Zeitraum, die Größe der aufgekauften Fläche, der Verlauf der Konflikte. Ein Unterscheidungsmerkmal sei der Aufbau der lokalen Herrschaftssysteme. Während in der südlichen Ashanti-Region ein sehr hierarchisches Chief-System existiere, hätten die Chiefs der nördlichen Region weniger Einfluss, schreibt Kirst. Grundsätzlich aber gelte:
Traditionelle Autoritäten haben relativ freie Hand in den Verhandlungen mit Investoren. Zugleich sind sie laut Verfassung verpflichtet, als TreuhänderInnen die Interessen ihrer Gemeinschaft zu vertreten. Ihnen obliegt es, die Zugangsrechte der LandnutzerInnen zu schützen. In der Praxis kommen sie dieser Aufgabe oftmals jedoch nicht nach, sondern handeln nach eigenem Interesse und ohne die Zustimmung der LandnutzerInnen.
So der Schluss der Politikwissenschaftlerin. Ihr Buch macht den sonst eher vage definierten Begriff Landgrabbing konkret und anschaulich. Kirst beschreibt, wie die Vergabe von Land an die Investoren abgelaufen ist. In der südlichen Ashanti-Region zum Beispiel verkaufte der oberste lokale Herrscher, der sogenannte Paramount Chief, offenbar gemeinschaftlich genutztes Land an einen norwegischen Investor namens Scanfarm. Als sich die Landbewohnerinnen und Landbewohner daraufhin bei ihm beschwerten, argumentierte er, er habe nur eigenes Land verkauft. Der Investor habe wohl einen Fehler gemacht.
Ob es sich dabei um ein Versehen des Unternehmens handelt oder ob der Paramount Chief doch mehr als nur das ihm zur Verfügung stehende Land vergeben hatte, blieb zunächst unklar. Deutlich wurde jedoch, dass er keine Ambitionen hatte, das Unternehmen daran zu hindern, weiterhin auf dem Land der LandnutzerInnen zu arbeiten. Entgegen der Bestrebungen der LandnutzerInnen, ihr Land zurückzugewinnen, plädierte er für die weitere Nutzung des Landes durch Scanfarm.
So beschreibt Kirst das Verhalten des lokalen Oberhaupts. Interessant ist das vor allem mit Blick auf die Rolle, die traditionellen Autoritäten teilweise im Entwicklungskontext zugesprochen wird. Entwicklungshilfeorganisationen und Institutionen wie die Weltbank beziehen bei manchen Projekten traditionelle Herrscher bewusst mit ein, um die Interessen der lokalen Bevölkerung zu wahren. Das Beispiel Landgrabbing zeige, dass das über lokale Autoritäten nicht immer funktioniere, schreibt Kirst.
Der vermeintliche Schutz traditioneller Landrechte in Ghana beschränkt sich im Wesentlichen auf die staatliche Anerkennung traditioneller Herrschaft und ihrer Zuständigkeit in der Landverwaltung. Institutionalisierter Schutz für die Landrechte der einzelnen LandnutzerInnen besteht nicht und auch Sanktionsmöglichkeiten für die unrechtmäßige Vergabe von Land durch traditionelle Autoritäten fehlen. Im Kontext von Landgrabbing hat die starke traditionelle Herrschaft somit nicht zum Schutz von Rechten beigetragen, sondern das Gegenteil bewirkt.
Das gilt Kirst zufolge unabhängig von der Ausgestaltung der traditionellen Herrschaftssysteme, ob stark hierarchisch oder nicht. So ein weiteres Ergebnis ihrer Forschung. Empfehlenswert ist Kirsts Buch für Leserinnen und Leser, die berufliches oder großes privates Interesse am Thema mitbringen und die ein wissenschaftlicher Schreibstil nicht abschreckt. Die Autorin beschreibt zuerst den Forschungsstand zum Thema Landgrabbing. Sie erklärt, wie sie das Konzept von Macht als analytischen Rahmen für ihre Studie verwendet, und sie geht dann auf ihren Studienaufbau und die Ergebnisse ein. Das Resultat ist ein fundierter Einblick in die Praxis des Landgrabbing in Ghana, eingebettet in umfassende Forschungstheorie.
Katja Scherer besprach Sarah Kirst, umkämpfter Zugang zu Land, Landgrabbing, Konflikte und die Rolle traditioneller Autoritäten in Ghana. Der Transkriptverlag hat die 290 Seiten herausgebracht zum Preis von 45 Euro oder als Volltext auf der Seite des Verlages abrufbar. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen meldete kürzlich, dass derzeit weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ein neuer Höchststand. Diese Menschen fliehen etwa vor Kriegen und Konflikten, vor Hunger, Dürre, Armut oder politischer Verfolgung. Zu ihnen gehören auch die Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit mittlerweile 4 Monaten vom russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat vertrieben werden. Zwangsmigration ist ein Menschheitsthema und eines, das zu vielen politischen Konflikten führt, auch in den Ankunftsländern. Wir sollten Bündnisse statt Grenzen schließen, fordert der Politiktheoretiker Johannes Siegmund. Er forscht zur Flucht in der politischen Theorie und hat gerade einen Essay zum Thema veröffentlicht. Der Titel heißt »Wir Zukunftslosen« und ich habe ihn gefragt, wen er mit den Zukunftslosen meint.
Auf eine Art sind wir alle zukunftslos, also vor allem in Bezug auf die Klimakrise und die Vielfachkrise, in der wir leben, scheint sich die Zukunft irgendwie immer mehr zu verengen. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass viele Menschen verschuldet sind und dadurch gar nicht bestimmen können über ihre Zukunft. Und andererseits liegt es daran, dass es so Pfadabhängigkeiten von großen Infrastrukturen gibt. Die Autos sind jetzt da, die Straßen sind gebaut, die Ölpipelines sind da und es ist ganz schwer, dann da wieder rauszufinden. Und auch wenn wir zulaufen auf die Zukunftslosigkeit sozusagen oder auf die Katastrophe, scheint es enorm schwer, da wieder rauszufinden. Aber vielleicht, was entscheidend ist, ist, dass die Katastrophe nicht nur in der Zukunft liegt, sondern für viele Menschen ja schon längst stattgefunden hat. Und darum würde ich sagen, die Zukunftslosen sind paradigmatisch verkörpert in der Figur des flüchtenden Kindes, könnte man sagen.
Es ist ja auch ein Text über Flucht, den Sie da geschrieben haben. Und den Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und die auf der Flucht sind, stellen Sie die Staatlinge gegenüber, die Sesshaften, die aber auch in einer zerbrechlichen Welt leben. Was ist damit gemeint?
Es gibt eine gewisse Euphorie und gleichzeitig eine Panik im Umgang mit Fluchtbewegungen in Europa. Ich habe mich immer gefragt, woher kommen diese massiven Reaktionen? Es werden ja sogar Panzer an Grenzen geschickt und gleichzeitig klatschen Leute am Bahnhof, wenn sie sich an 2015 erinnern. Und ich glaube, diese massiven Reaktionen, die kommen daher, dass es zu einer fundamentalen Verunsicherung kommt, der Sesshaften, der Staatlinge, könnte man sagen, die sich nämlich selbst durch die Augen der Flüchtenden als Staatlinge erkennen. Und das bedeutet, dass sie erkennen, wie abhängig sie sind. Also wie abhängig sie sind von Staaten, von globalen Wirtschaftsstrukturen, von Lieferketten und wie zerbrechlich eigentlich ihr eigenes Leben ist. Und dazu kommt dann vielleicht noch die Reflexion darauf, dass man selber auch eine Fluchtgeschichte hat oder die eigenen Eltern, die eigenen Großeltern, was einen vielleicht immer noch auf eine Art auch über Generationen weiter beschäftigt. Und ich glaube, das will man nicht sehen. Ne? Ich glaube, das wollen die Leute nicht sehen. Und darum stürzen sie sich entweder in Hilfsaktionen auf der einen Seite oder in eine klare Abwehrhaltung, wollen die Grenzen schließen und die Flüchtenden weghalten von sich.
Sie haben das jetzt eben schon mal angesprochen, dass Sie Menschen, die zur Migration gezwungen sind, mit einer Analogie zu Kindern, zum flüchtenden Kind beschreiben. Was steckt dahinter? Welcher Gedanke?
Also die Idee ist eben, dass sich in diesen flüchtenden Kindern die Zukunftslosigkeit verdichtet. Weil die Kinder selber haben keine Zukunft in Bezug auf die Klimakatastrophe und die Vielfachkrise, in der wir alle leben auf der Erde momentan. Und gleichzeitig sind sie aber auch diejenigen, die den Untergang ihrer Welt, könnte man sagen, schon erlebt haben und überlebt haben. Also gewissermaßen postapokalyptische Figuren, Menschen, denen ihre ganze Welt genommen wurde, die verwüstet wurde, die verfolgt sind und die deshalb woanders hinfliehen, die aber nicht aufhören zu kämpfen. Ne? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man denkt dieses Kind, dieses Flüchtlingskind häufig humanitär und dann ist es das Kind mit den großen Augen, was Hunger hat und dem man irgendwie helfen muss. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sehen, diese Fluchtbewegungen, diese flüchtenden Menschen sind ja unglaublich aktiv. Es geht ja darum, sich dem Untergang der eigenen Welt entgegenzustellen, wegzugehen, was Neues anzufangen, auch unter Bedingungen der Gewalt handlungsfähig zu bleiben.
Sie beschreiben die Flucht ja auch tatsächlich als politische Handlung. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, inwiefern das eine politische Handlung ist, seine Heimat unter Zwang zu verlassen.
Also Politik wird ja meistens in so nationalstaatlichen Rahmen gedacht. Ne? Also auch unsere Vorstellungen von Demokratie sind sehr stark an Nationalstaaten gebunden. Und ich denke, was die Flüchtenden uns aufzeigen, ist das, was fehlt auch momentan. Ne? Es fehlen transnationale, globale Reformen von Politik, die auch die großen Vielfachkrisen, in denen wir uns befinden, demokratisch adressierbar machen. Und mein Plädoyer wäre eben, die Fluchtbewegung zu verstehen als politische Bewegung, was gar nicht so schwer ist, wenn man sich das mal anschaut, die politisierten Flüchtlingsbewegungen, die Refugee Movements, die Bewegung der Sans-Papiers, aber auch die Platzbesetzungen und die Märsche der Non-Citizens und der Refugees beispielsweise von 2015 oder 2012. Ich glaube, dann kann es durchaus einleuchten zu sagen, es geht da um politische Bewegungen. Und was machen die? Ja, die zeigen die Abgründe der beiden vielleicht größten und wichtigsten politischen Strukturen der Moderne auf, ne? Des Nationalstaats auf der einen Seite und des globalen Kapitalismus auf der anderen.
Sie schreiben, dass Flucht auch ein Akt des Ungehorsams sein kann, des Widerstands, auch eine Misstrauenserklärung an die Staaten, aus denen die Menschen sich auf den Weg machen. Ist das also auch eine, ja sagen wir mal, Selbstermächtigung?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn man unter Bedingungen der Gewalt lebt, dann verengt sich der Handlungsraum enorm. Ne? Also die Zukunftslosigkeit wird massiv. Und Flucht ist eben eine der letzten verbliebenen Handlungen, die da noch offen stehen, die man tun kann. Und natürlich ist es eine Art Misstrauenserklärung an den Staat, wenn Menschen fliehen. Einerseits natürlich, weil es aufzeigt, dass der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger und Bürgerinnen zu schützen oder ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Andererseits aber auch, weil ja häufig auch verfolgte Minderheiten fliehen, oppositionelle Bewegungen fliehen und die natürlich für einen anderen Staat einstehen, für ein anderes politisches und soziales Modell. Dann fliehen die in Drittstaaten und das wiederum stellt den Staat selber unter Kritik durch diese Drittstaaten, die das vielleicht als Auslöser nehmen, um dann zu intervenieren in den anderen Staaten. Also da kommt es zu einigen Verunsicherungen in den Staaten der Herkunft. Und gleichzeitig fordern Fluchtbewegungen natürlich auch die Staaten, die Ankunftsgesellschaften und Ankunftsstaaten heraus. Also das haben wir ja ganz intensiv gesehen im Jahr 2012, welche massiven Verunsicherungen und politischen Streits diese Fluchtbewegungen ausgelöst haben und auch wie viele Themen dann auf den Tisch kamen, die so geschlummert haben, also auch in der deutschen Gesellschaft beispielsweise. Ne? Die ganze Frage nach Rassismus, nach Kolonialismus und den immer noch kolonialen Strukturen teilweise, die herrschen. Und all das kam auf den Tisch und wurde dadurch verhandelbar.
Wir müssen über Humanitarismus sprechen. Sie schreiben, dass viele Gesellschaften humanitär reagieren, also mit Hilfsangeboten für Flüchtlinge, dass das aber auch eine Methode ist, um Hierarchien zu zementieren. Das wird vielen Leuten nicht schmecken, wenn sie das lesen.
Ja, das kann ich gut verstehen, dass es provokant ist. Die Idee dahinter ist eben folgende, zu sagen, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Form von transnationaler Solidarität, die über den Humanitarismus hinausgeht. Humanitarismus möchte ich nicht per se angreifen. Ich denke, das ist eine wertvolle und wichtige Sache und er ist ja gerade unter Attacke von den extremen Rechten, die das als Gutmenschentum oder so diffamieren. Der Humanitarismus ist ein guter Ausgangspunkt. Aber Mitleid und Menschenrechte sind relativ schwache Bindungen. Ausgehend davon lässt sich wenig Verantwortung einfordern. Und ich glaube, was es braucht, ist eben eine Anerkennung der eigenen Verstricktheit in diese Konflikte, aus denen die Menschen fliehen und in die Verwüstungen, in die Zukunftslosigkeit, die überall auf der Erde herrscht, die eigene Verstricktheit anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die Lebensweise, die wir hier führen, dass die Auswirkungen hat bis in den globalen Süden, ne? Also oder auf andere Länder. Und das gilt natürlich für politische, militärische Interventionen, die von Europa aus ging, aber genauso auch auf ökonomische Abhängigkeiten und auch, ja, man kann sagen, imperiale Strukturen, die immer noch herrschen. Und ich glaube, das gilt es anzuerkennen und aufbauend darauf wäre es vielleicht möglich, eine Solidarität zu finden mit den Bewegungen der Flüchtenden, die keine solchen starken Hierarchien festigt. Weil das Problem am Humanitarismus ist immer, man kommt als Retter oder als Retterin. Und dadurch ist es ganz schwer, einen gemeinsamen politischen Kampf aufzubauen oder gemeinsam politisch Veränderungen anzustoßen dann, weil die Hierarchien so groß sind. Ne? Die anderen erscheinen als das nackte Leben, als bloßes Humankapital, vielleicht könnte man sagen, was da angespült wird an den Grenzen. Und dann denkt man, jetzt muss man helfen. Stimmt, man muss helfen, aber dann gilt es eben noch in dem nächsten Schritt, die eigenen Privilegien zu reflektieren, zu verstehen, wie die Probleme dieser Flüchtenden verwoben sind mit unseren eigenen Problemen, unseren eigenen Fragen, um dann es eben zu schaffen, und so wäre das ideal, gemeinsame politische Kämpfe aufzubauen. Weil das hat mich nämlich so aufgeregt, als ich angefangen habe, mich intensiv mit der Sache zu beschäftigen, 2012, aber dann auch 2015, 16. Es gab diese riesige solidarische Welle 2015. Und dann wurde diese Welle gebrochen durch rechtsextreme Framings und durch Normalisierung rechtsextremer Diskurse. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Diskurse um die Silvesternacht in Köln. Und was mich gestört hat, war, dass dieses gewaltige politische Potenzial einer der größten solidarischen Bewegungen, die es in Deutschland jemals gegeben hat, dass das einfach verpufft ist, weil keine politische Partei den Mumm hatte, sich hinter diese Bewegung zu stellen und diesen ganzen humanitären Anfang, der da gemacht wurde, dann zu politisieren.
Das sagt Johannes Siegmund, Autor von Wir Zukunftslosen. 60 Seiten sind in der Edition Konturen erschienen und kosten 12 Euro. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Das Deutsche Kaiserreich besaß Kolonien etwa im heutigen Namibia, in Togo oder in China. Flächenmäßig war Deutschland zeitweise die drittgrößte Kolonialmacht nach Großbritannien und Frankreich. Und die deutschen Kolonialherren setzten ihre imperialen Interessen mit brutaler Gewalt durch. Eine historische Wahrheit, die hierzulande lange verdrängt oder verdreht wurde und erst in der jüngsten Zeit häufiger thematisiert und aufgearbeitet wird. Dazu wollen nun auch die beiden Spiegeljournalisten Eva-Maria Schnurr und Frank Patalon einen Beitrag leisten. Sie haben einen Sammelband vorgelegt, in dem Autorinnen und Autoren aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart des deutschen Kolonialismus blicken. Martin Hubert stellt den Band vor.
Deutschland habe es nur zu einem Mini-Kolonialreich gebracht. Daher sei die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit zu vernachlässigen. Diese Vorstellung hat die deutsche Erinnerungspolitik lange Zeit geprägt und kursiert teilweise noch heute. Wie falsch sie ist, machen die beiden Herausgeber dieses Sammelbandes gleich im Vorwort deutlich.
Das Deutsche Kaiserreich war seit 1884 eine Kolonialmacht. Anfangs vielleicht zögerlich, dann aber nicht weniger gierig und gewalttätig als andere, beutete Deutschland die kolonisierten Länder zum eigenen Nutzen aus. Den Menschen in den Kolonien in Afrika, der Südsee oder China begegneten die Invasoren mit rassistischer Überheblichkeit und Brutalität, die selbst vor Völkermord nicht zurückschreckte.
Mehr als 2 Dutzend meist von Journalisten geschriebene Beiträge zeigen ein facettenreiches Bild dieser Zeit. Die Autoren veranschaulichen die Motive und die Folgen der deutschen Kolonialpolitik, indem sie zum Beispiel das Leben deutscher Protagonisten und namibischer Widerstandskämpfer beschreiben. Oder das Schicksal eines kleinbürgerlichen Kolonialistenpaares, das in Afrika das große Glück suchte. Zitate von Experten ordnen die Geschichten historisch ein. Hintergrundwissen liefert der Band teilweise auch in eigenen Infokästen. Am Schluss finden sich ein Kompendium zur Geschichte der einzelnen Kolonialländer sowie Literatur- und Filmhinweise. Das Buch verweist auch auf die Vorgeschichte deutscher Kolonialbestrebungen bis zum 19. Jahrhundert und zeigt, dass die danach einsetzenden Träume vom großen Kolonialreich nicht allein die politischen Eliten erfassten. Der Journalist Jan Friedmann schreibt:
Sie entstanden lokal vor Ort und fanden Rückhalt in der gesamten Gesellschaft. So ergriff die Sehnsucht nach imperialer Größe im Kaiserreich breite Schichten der Bevölkerung, Kaufleute und Angestellte, Großstädter und Landbewohner, Honoratioren und Handwerker begeisterten sich für die koloniale Idee.
Der Band führt eindringlich vor Augen, welche Rolle dabei Unsicherheit und Identitätssehnsüchte in einer sich dynamisch wandelnden kapitalistischen Welt spielten. Sie verbanden sich mit Rassismus und wurden für imperiale Großmachtpolitik und ökonomische Interessen eingespannt. Es ging um Handelsprofite, Arbeitskräfte und den Zugriff auf Rohstoffe. Die Autoren erinnern auch an zeitgenössische Kritiker dieser Politik, schildern vor allem aber, wie brutal die, Zitat, deutschen Herrenmenschen in den Kolonien vorgingen. Die Frage, ob von da ein direkter Weg zur Gewaltpolitik des Nationalsozialismus führt, behandelt der Band unter anderem in einem aufschlussreichen Interview. Der deutsche Historiker Sebastian Konrad und der kamerunische Wissenschaftler David Simo tragen dort ihre Standpunkte vor. Simo verweist darauf, dass es schon damals in Afrika um Lebensraum auf Kosten anderer Länder ging, wie bei den Nazis. Konrad wägt ab.
Ich wäre da vorsichtig. Die Nationalsozialisten setzten nicht einfach den alten Kolonialismus fort. Trotzdem ist es produktiv, auch die Ostexpansion der Nazis im kolonialen Rahmen zu verstehen. Nur ging es noch stärker darum, sich ein Hinterland zu schaffen, um im Wettstreit der Weltmächte zu bestehen. Deshalb sehe ich eher Ähnlichkeiten mit Versuchen der USA, in Mittelamerika Fuß zu fassen und mit der Expansion Japans in anliegende Regionen.
Kontrovers wird schon seit längerem auch das Massaker deutscher Kolonialtruppen an den Herero und Nama im damaligen Südwestafrika diskutiert. War es Völkermord oder eine aus dem Ruder gelaufene Militäraktion? Der Band schildert, was geschah, lässt auch namibische Stimmen zu Wort kommen und ermöglicht so ein eigenes Urteil. An dieser Stelle wird auch die Frage aufgeworfen, ob und wie geraubte Kunstschätze in deutschen Museen den früheren Kolonialländern zurückgegeben werden sollen. Der kamerunische Wissenschaftler David Simo bezeichnet seine Meinung dazu als radikal.
Ich bin der Ansicht, dass nichts zurückgegeben werden soll. Die Beutekunst sollte ein Keinsmal der Europäer bleiben. Wichtig ist, dass bei Ausstellungen die Geschichte der Gegenstände dargestellt wird.
Als Sammelband bietet das Buch keine stringent durchgearbeitete Analyse der deutschen Kolonialzeit. Sein Facettenreichtum und die klaren Positionen, wie die von Simo, motivieren allerdings zu einem dringend nötigen Diskurs über diesen unterbelichteten Teil deutscher Geschichte. Die gut lesbaren Artikel machen nicht nur die wesentlichen Faktoren und Folgeprobleme der deutschen Kolonialpolitik deutlich. Sie machen auch klar, dass heute noch struktureller Rassismus und ökonomische Ausbeutung in globalem Maßstab existieren. Ein empfehlenswertes Einführungsbuch in das Thema.
Soweit das Fazit unseres Rezensenten Martin Hubert. Er besprach den Sammelband mit dem Titel »Deutschland, deine Kolonien – Geschichte und Gegenwart einer verdrängten Zeit«, herausgegeben von Eva-Maria Schnurr und Frank Patalon. 256 Seiten sind bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen und kosten 22 Euro. In Frankreich wird Pierre Charbonnier als neuer philosophischer Kopf einer politischen Ökologie gefeiert. Sein Buch mit dem Titel »Überfluss und Freiheit« erschien dort bereits Anfang 2020 und wurde viel besprochen. Jetzt liegt es auch auf Deutsch vor. Charbonnier zeigt darin, welche Rolle die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für die Entfaltung des politischen Freiheitsdenkens hatte. Was das für Klimakrise und Umweltzerstörung einerseits und die liberalen Demokratien und den Kapitalismus andererseits bedeutet, darum geht es in seinem Buch, das Leander Scholz für Andruck gelesen hat.
Als Christoph Kolumbus im Jahr 1492 einen in Europa bis dahin unbekannten Kontinent entdeckte, eröffnete er nicht nur dem Seehandel ungeahnte Perspektiven. Mit der Neuvermessung des Globus brach die mittelalterliche Ordnung endgültig zusammen. An die Stelle der vertrauten Welt trat die Erfahrung eines unendlich weiten Raums, den es in Besitz zu nehmen und dessen Reichtümer es zu bergen galt. So die These des französischen Philosophen Pierre Charbonnier. Die neue Welt habe nicht nur aus einem zusätzlichen Kontinent bestanden, sondern eine neue Raumbeziehung hervorgebracht, die den Aufstieg der neuzeitlichen Seemächte und die europäische Kolonialpolitik begründet habe. Dieses historische Ereignis markiert für Charbonnier den Beginn einer langen Vorgeschichte dessen, was wir heute als ökologische Krise begreifen. In seinem Buch »Überfluss und Freiheit« beschreibt er eindringlich, wie die Entdeckung und Aneignung dieses neuen Raums die ungeheure Dynamik des neuzeitlichen Wachstums in Gang setzten, lange bevor die Industriegesellschaft mit ihrem unstillbaren Energiehunger entstanden war. Während sich die ökonomischen Auffassungen bis dahin an dem orientiert hätten, was die Natur von selbst hergab, vervielfachten sich auf einmal die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Von nun an, so Charbonnier, lebten die Europäer von der Ausplünderung anderer Erdteile.
Wie in zahlreichen ideengeschichtlichen Arbeiten dargelegt wurde, ist die Entwicklung des Liberalismus untrennbar mit den Eroberungsstrategien des 18. und 19. Jahrhunderts verbunden. Und man kann so weit gehen, in der Heteronomie, die der Westen und insbesondere das britische Empire dem Rest der Welt aufzwang, eines der zentralen Probleme der Fortschrittsmatrix zu sehen. Der von der liberalen Aufklärung behauptete Universalismus des Rechts ist so beispielsweise mit einer politischen Doppelmoral vereinbar, welche die Kolonisierten als Untertanen und nicht als Bürger betrachtet.
Für Pierre Charbonnier lässt sich daher heute keine Geschichte der politischen Ideen mehr schreiben, ohne den Zusammenhang der sozialen mit der ökologischen Frage zu berücksichtigen. In detaillierten Analysen der politischen und ökonomischen Klassiker zeigt er, wie das neue Verständnis des Bodens und der Bodenschätze die euphorische Vorstellung eines unendlichen Wachstums hervorgebracht habe. Dabei sei den modernen Theoretikern sehr wohl bewusst gewesen, dass der erwirtschaftete Reichtum auf der kolonialen Aneignung von Raum und Menschen basierte. Um die ungeheure Menge an neuen Gütern produzieren zu können, mussten immer mehr natürliche Ressourcen verbraucht werden, die der europäische Kontinent selbst nicht liefern konnte.
Um zu verstehen, was mit dem Planeten geschieht und welche politischen Konsequenzen diese Entwicklung hat, ist es notwendig, zu den Formen der Besetzung des Raums und der Nutzung der Erde zurückzugehen, die in den Gesellschaften der frühen westlichen Moderne galten. Die Entfaltung der territorialen Souveränität des Staates, die Instrumente zur Eroberung und Verbesserung der Böden, aber auch die sozialen Kämpfe, die unter diesen Umständen stattfanden, all das bildet die Grundlage einer kollektiven Beziehung zu den Dingen, deren letzte Momente wir gegenwärtig erleben.
Ihren Ursprung hat die ökologische Krise somit in einer fundamentalen Asymmetrie der sozialen Welt zu ihrer natürlichen Umwelt. Lange bevor es die ersten Debatten zum Artensterben gab. Das ist der zentrale Befund einer ökologischen Geschichte der politischen Ideen, wie der Untertitel des Buchs von Pierre Charbonnier lautet. Diese Asymmetrie manifestiert sich demnach nicht nur im europäischen Kolonialismus, sondern auch in den gesellschaftlichen Beziehungen zu den Pflanzen und Tieren. Unter den Bedingungen des modernen Liberalismus gäbe es einen Zwang, alles in einen Beitrag zur Mehrwertproduktion zu verwandeln. Für Pierre Charbonnier kann die ökologische Krise daher nicht allein dadurch gelöst werden, den Umweltschutz in das ökonomische Handeln einzubeziehen. Solange das Freiheitsversprechen und das Begehren nach Selbstbestimmung an die gnadenlose Produktion von Wohlstand gekoppelt sind, werde die Asymmetrie von Welt und Umwelt weiter bestehen. Um diese fatale Konstellation überwinden zu können, bedarf es für den französischen Philosophen eines neuen Liberalismus. Dieser solle eine Autonomie gewährleisten, die unsere Lebensgrundlagen nicht zerstört. Dafür sei es nötig, das allgegenwärtige Paradigma der Produktion in Frage zu stellen und die Grundzüge einer Gesellschaft zu entwerfen, die nicht mehr vom Wachstumsimperativ beherrscht wird.
Einzugestehen, dass wir die Mittel zu unserer Subsistenz nicht produzieren und noch weniger die allgemeinen Bedingungen des irdischen Zusammenlebens, sondern dass wir Teil einer geoökologischen Regulierung sind, die aus Kreisläufen besteht, die zu erhalten und zu bewahren sind, ist der erste Schritt, um eine politische Ökonomie auszuarbeiten, die endlich auf die guten Affordanzen der Erde reagiert.
Die Antwort auf die drängenden Fragen, wie dieser neue Liberalismus konkret aussehen könnte und wie der Übergang in eine Gesellschaft jenseits des Wachstums bewerkstelligt werden soll, bleiben im Vergleich zu der überzeugenden Analyse der ökologischen Problematik etwas blass. Dennoch hat Pierre Charbonnier die Tür zu einer neuen Ideengeschichte weit aufgestoßen.
Leander Scholz besprach Pierre Charbonnier Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen, übersetzt von Andrea Hemminger. 512 Seiten, verlegt bei S. Fischer, zum Preis von 36 Euro. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nächste Woche stellen wir Ihnen unter anderem das Alterswerk des Jahrhundertpolitikers Henry Kissinger vor. Alle Beiträge von heute finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.